Ja, hallo, mein Name ist Alexander Schwedeler. Dies ist Podcast Nummer 8 und heute ist Montag, der 7. März. Und der Titel des Podcasts ist heute Klar und empathisch. Wie kann ich klare Grenzen setzen und gleichzeitig empathisch und mitfühlend bleiben? Also wie kann ich klar und gleichzeitig warm und dabei bleiben? Geht das überhaupt? Und bevor wir einsteigen, möchte ich auf meine neue Weiterbildung hinweisen. Schau mal auf die Website, wenn du magst. Die Weiterbildung heißt Leadership, Menschenbild und Führen mit Herz, wo ich in 8 Modulen, die ich vorher aufgenommen habe, auf Video, eine Möglichkeit der Weiterbildung, der Transformation, der inneren Anregung, der äußeren Anregung biete und gleichzeitig nach jedem Video, was freigeschaltet wird, einmal die Woche, also jede Woche, 8 Videos, 8 Wochen lang, gibt es ein virtuelles Live-Treffen von 1,5 bis 2 Stunden, wo wir gemeinsam das Video, die Inhalte vertiefen können, verarbeiten können und wo wir dann auch in Kleingruppen eure Fragen miteinander unter euch austauschen könnt, wo ihr das unter euch austauschen könnt und wir dann wieder im Plenum zusammenkommen und die Dinge weiter verarbeiten. Also eine Reise durch 8 Wochen. Wir machen eine Woche Pause und insofern sind es dann 9 Wochen. Es beginnt Ende April. Wenn es dich interessiert, schau gerne mal auf die Website. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Ja, der Einstieg in diesen Podcast, der Titel Klar und empathisch, wie kann ich klare Grenzen setzen und gleichzeitig empathisch oder warm bleiben, wie kann ich konfrontieren, ohne dass ich ja innerlich selber, sagen wir mal, mich schon länger Ärger zum Beispiel, das ist eine typische Verhaltensweise. Ja, ich ärgere mich schon länger über etwas. Ich bin bisher nicht in der Lage gewesen, das anzusprechen. Ich habe so die Gewohnheit, dass ich die Dinge nicht sofort anspreche, sondern eher erstmal laufen lasse. Dann staut sich mir oder baut sich mir so langsam ein gewisser Ärger auf und irgendwann bricht der raus. Ist dann sehr emotional. Ich konfrontiere dann, aber bin gar nicht so ganz beim anderen, sondern eher bei meinem eigenen Ärger und lasse den raus und kann darum auch nicht so genau wahrnehmen, wie das auf den anderen wirkt. Und dann kann es schon mal sein, dass meine Wortwahl nicht empathisch ist, dass sie sehr direkt ist. Das muss ja auch nicht immer dramatisch sein, man kann sich auch mal aufregen. Das sollte man dann aber merken und sich dann irgendwie erkenntlich zeigen und sagen, irgendwie sorry, nein, ich habe mich gerade aufgeregt. Das meinte ich jetzt gar nicht so. Aber ich habe diesen Gedanken ja aufgebaut, indem ich gesagt habe, naja, ich sammle einen gewissen Ärger an über eine gewisse Zeit. Und dann bricht es raus. Und das ist natürlich eine Art des Konfrontierens. Eine andere Art wäre, ich bin sowieso emotional sehr direkt. Die Menschen gibt es ja auch. Es gibt sogar auch launische Menschen, soll es ja geben. Und die lassen sofort gleich alles raus, auf eine ganz unmögliche Art. Und kommen auch sofort ins Zimmer gestürzt, wenn man irgendwas gemacht hat, was ihnen nicht passt. Und knallen einen das an den Kopf. Das gibt es auch, das ist natürlich auch eine Art der Konfrontation. Es gibt ja viele Varianten des Konfrontierens und das passiert täglich in den Betrieben, in den Unternehmen, in der Zusammenarbeit. Aber die Frage bleibt ja, wie kann ich so konfrontieren, dass es klar ist, dass ich also klare Grenzen setze und dass ich doch bei dir bleibe, während ich das tue. Dann muss ich eigentlich auch sagen, dass ich bei mir bleibe. Also denn nur wenn ich wirklich gut bei mir bin, mein ganzes Thema ist ja Menschenbild und Herz und Führen mit Herz. Also wenn ich bei mir in in der Mitte bin, in dem Brustraum, wenn ich ruhig atme, mich selber fühle, mich selber spüre und von da aus konfrontiere, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn ich das entweder aus einer Emotion heraus tue oder eben wenn ich das, ja, wenn ich das kalt tue. Wie ist denn das, wenn ich das kalt tue? Ich habe das selber auch erlebt und auch oft gesehen. Ja, da müssen Führungskräfte konfrontieren, sie wollen sich stark zeigen. Das heißt, sie setzen klare Grenzen, sie erzählen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie die Dinge zu laufen haben. Wenn es nicht gut läuft, werden sie umgehalten oder tun das auch sehr höflich, aber man merkt, es ist kalt. Die sind eigentlich nicht in Bezug zu ihrem Team. Und wie fühlt sich das an? Also das fühlt sich unter Umständen ja dann so an, vielleicht kennen das auch einige von euch, dass man so das Gefühl hat, ja, die Person ist jetzt nett zu mir, weil sie mich braucht, weil das in ihrem Interesse ist, aber sie wird mich vermutlich fallen lassen, wenn sie mich nicht mehr braucht. Also das kann ja auch auf sehr höfliche Art geschehen, dass man die Einladung kriegt, ja, komm doch mal in mein Zimmer oder können wir mal einen Termin machen, ich interessiere mich so arg für dich. Das ist jetzt vielleicht nicht innerbetrieblich, sondern im Netzwerk. Und dann, wenn man aufmerksam ist, merkt man schon, ja, das Interesse ist da, es wird auch gefragt. Aber eigentlich geht es um ein Abtasten und um ein kühles Einschätzen dessen, ja, wer du bist, oder wer ich bin, ja, wie die Situation ist, vielleicht auch ein Fischen nach Informationen. Und das ist jetzt kein Konfrontieren in dem Sinne, aber es leitet sich so ein bisschen ab von einer gewissen Kälte, einer Distanz, wo man das Gefühl hat, wenn man sensitiv hineinfühlt, ist die gezeigte Sympathie eigentlich ehrlich oder ist sie taktischer Art und auf den eigenen Vorteil bedacht? Dann gibt es natürlich auch das taktische Verhalten innerbetrieblich, was mit der eigenen Abteilung zusammenhängt. Also verhält sich jemand so, dass er die eigene Abteilung vorne dran stellt, das eigene Interesse, die eigene Position, muss sich jemand ständig positionieren durch seine Äußerungen im Meeting oder geht es wirklich um die Sache? Und geht es um die Sache in einer warmen, in einer authentischen Art und Weise, die echtes Interesse zeigt und echte Verbundenheit? Und ja, das versuche ich eben hier in diesem Podcast ein bisschen zu untersuchen. Wie ist diese Möglichkeit, dass ich dann jemand konfrontiere und trotzdem dabei bleibe und warm bleibe? Jetzt spielen wir das mal durch. Jemand im Betrieb hat immer wieder Handlungsweisen, die nicht dem entsprechen, was wir verabredet haben. Das kann ja einerseits eine gewisse Verantwortung und Rolle betreffen, dass Aufgaben verabredet wurden im Rahmen der Rolle und im Rahmen der Position. Und die werden nicht eingehalten, die werden verzögert oder da wird nicht drüber berichtet, da ist keine Transparenz. Das kann das eine sein. Das andere kann aber auch Fehlverhalten sein in Bezug auf Verabredungen, die wir getroffen haben, wie wir uns miteinander verhalten. Also wir lästern nicht über andere, wenn sie nicht im Raum sind. Ja, wir lassen unsere Emotionen nicht so einfach raus, sondern wir arbeiten damit. Wir geben Fehler auch zu, wir lernen miteinander. Auch da kann es ja Fehlverhalten geben oder auch noch Ungeübtheit. Ich habe ja eher auch in anderen Podcasts und auch in meinem Blog über das Thema psychologische Sicherheit geschrieben. Also wie stelle ich die im Team her und welche Vielfalt von kleinen, subtilen Verhaltensweisen, besonders natürlich der Führungskraft, weil da alle drauf gucken, kann dazu führen, dass dieses Vertrauen eben noch nicht da ist, ja? Weil die Organisation weil da ein lang gewachsenes Misstrauen gegenüber Führungskräften lebt. Das muss gar nicht mehr in dem Einzelnen vielleicht so stark bewusst sein oder gewollt sein, sondern das ist systemisch bedingt, das gibt es auch. Dass es einfach so tief drin sitzt und den Menschen aber nicht so bewusst ist. So, also es gibt Verabredungen, entweder in Bezug auf die Aufgabe oder in Bezug auf Verhaltensweisen, die haben wir getroffen und jetzt werden die nicht eingehalten. Und jetzt ist die Aufgabe der Führungskraft, nicht nur der Führungskraft, aber im, sage ich mal, hierarchisch Denken, im hierarchischen Denken ist es die Führungskraft, aber im mehr agilen Teamdenken ist es die Aufgabe von jedem Teammitglied, auf dieses Fehlverhalten hinzuweisen, und zwar sofort. Und zwar direkt und mit freundlichen, warmen, aber klaren Worten. Und das muss man üben, da muss man sich auch darauf vorbereiten. Also ich denke mal, eine Art der Vorbereitung ist, dass man das klar ins Bild bringt, dass man sich wirklich klar macht, okay, die Verantwortung liegt an der Stelle bei der Person XY und nicht bei mir. Wenn sie bei mir liegt, ist was anderes, dann kann ich selber daran arbeiten. Natürlich, und werde vielleicht durch andere darauf hingewiesen. Aber wenn es darum geht, dass ich andere auf ihr Fehlverhalten hinweisen möchte, im Sinne von, ich übe Konfrontieren auf eine gute Art im Team, sodass wir miteinander lernen, weil wir haben uns das erlaubt, wir haben abgesprochen, dass wir das dürfen, das kann man ja machen. Und dann kann man auch sagen, wir üben miteinander das Konfrontieren, also wir üben miteinander den Mut, in kleinen Schritten, kleine Dinge sind es, aber viele kleine Dinge machen dann auch große Dinge, also großes Fehlverhalten, wenn man nicht im Kleinen schon darauf hinweist. Also diesen Mutmuskel, diesen Konfrontiermuskel stärken. Und dazu muss man natürlich sehr wach sein, muss man gut beobachten. Dann kann man sich in einer stillen Stunde zu Hause oder wenn die Tür zu ist, die Situation klar machen. Man kann auch das mal aufschreiben und sagen, wenn ich es nicht so ganz klar habe, wenn ich selber ja auch in der Emotion bin, dann ist es immer noch mal schwieriger, das auch klar zu kriegen und zu trennen und zu sagen, was ist meine Verantwortung, was ist deine Verantwortung. Und dann kann ich mir auch überlegen, welche Ängste kommen hoch. Ja? Warum ist es so schwer zu konfrontieren? Warum tun wir das nicht ständig freundschaftlich und auch in der Partnerschaft und Ehe? Wie viele Dinge bleiben nicht liegen, weil man meint, ach, ich sage das jetzt nicht, ich will den anderen nicht verletzen, ja, ohne sich klarzumachen, dass man schon wieder eine Grenze überschritten hat mit diesem Gedanken. Wenn ich nämlich denke, ich will den anderen damit nicht verletzen, ja, dann entscheide ich ja für den anderen an dieser Stelle. Wenn ich stattdessen freundlich und warm konfrontieren würde, kann ja der andere entscheiden, kann ja meine Partnerin oder Partner darüber entscheiden, ob ich jetzt eine Grenze überschritten habe, ob das jetzt zu viel ist für die andere Seite oder nicht. Also die Freiheit muss ich doch beim anderen lassen. Ich habe auch neulich so einen Satz gehört, ja, ich glaube, diese und jene Aufgaben sind für die und jene Person zu viel. Das ist ja eine sehr sympathische Äußerung. Aber wir sind ja unter Erwachsenen. Und in dem Fall war auch die andere Person auch erwachsen, also auch groß sozusagen. Und ich habe dann nur kurz darauf hingewiesen und gesagt, lass die Entscheidung doch beim anderen, ob das zu viel ist. Aber du kannst natürlich, weil du schon siehst, dass es möglicherweise zu viel ist, kann man das ja im Gespräch mit einbringen und sagen, diese und jene Aufgabe möchtest du sie übernehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich zu viel ist. Aber wie siehst du es selbst? So, also so haben wir immer wieder kleine Grenzüberschreitungen, wo wir entweder für die anderen entscheiden oder die anderen in ihrem Fehlverhalten lassen und dann eine Emotion und Ärger bei mir auslösen, was auch wieder eine Grenzüberschreitung ist. Also das soziale Miteinander ist eigentlich, wenn man das mal so sehen will, geht es ständig darum, Grenzen zu setzen, einzuhalten, Grenzen wieder zu verschieben, Grenzen neu zu definieren. Es gehört einfach dazu, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten wollen, dass wir dann auch ganz klar über die Grenzen sind. Also über Verhaltensweisen, über Aufgaben und ja, das sind alles Abgrenzungen. Und die haben zu tun damit, dass ich mich absetze, dass ich mich distanziere, dass ich mich auch wehren muss. Im besten Sinne, wehren im Sinne von, ich brauche diesen Raum für mich, gar nicht wehren im Sinne von, ich greife dich jetzt an, sondern einfach nur im Sinne von, dies ist meine Aufgabe und das ist deine Aufgabe. Ja, also du merkst, ich versuche sprechend dieses ganze Verhältnis zu untersuchen. Und so sind ja auch meine Podcasts ein bisschen angelegt. Mir geht es gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt weiß, wie die Dinge zu laufen haben und sie dir erzähle. Mir geht es vielmehr darum, dass ich auf Phänomene, Dinge im Sozialen hinweise, sie selber weiter untersuche und dir als Zuhörerin oder Zuhörer die Gelegenheit gebe, auch wieder neu über diese Dinge nachzudenken und vielleicht die ein oder andere Anregung an der Stelle mitzunehmen. Ja, also wenn ich jetzt, sag mal, die Situation klar habe und ich habe klar, an der Stelle ist es deine Verantwortung und nicht meine und ich weise dich jetzt da mal drauf hin, dann kann ich mich ja auch noch in der Art vorbereiten, dass ich vorher im stillen Kämmerlein oder wenn ich darin auch schon geübt bin, dass ich in den Minuten davor ins Herz gehe, in den Brustraum. Ich habe das ja auch in einem Podcast ein bisschen ausführlicher dargestellt, wie ich das mache. Das kommt ja auch aus meinem Studium und meinen Kursen, die ich mitgemacht habe von Heart Math. Ja, dass man mit dem Bewusstsein in den Brustraum geht und jetzt von dort aus ruhig ein- und ausatmet. Das ist das Erste. Und jetzt kann man das weiter vertiefen und sagen, dieser Brustraum ist eigentlich da, wo ich mit mir im Gespräch bin, wo ich mich selbst zu Hause fühle, wo ich mich selbst auch stark fühle, wo ich das Gefühl habe, ja, da kann mir eigentlich keiner was anhaben. Und da brauche ich auch keine Angst haben vor nichts, weil ich bin da ruhig und ruhe in mir selbst. Und welche Gedanken auch immer man dazu nimmt, aber ich bin sozusagen nicht im Kopf zu Hause, sondern ich bin im Brustraum zu Hause. So sind wir physiologisch gebaut. Das ist einfach so und das kann ja jeder von euch selber auch herausfinden und ausprobieren. So, aber von diesem Ort aus, von diesem inneren Herzraum aus, gehe ich jetzt in die Konfrontation und ich bleibe bei mir und ich suche nach guten Worten, also gewaltfrei kommunizieren natürlich, auch in der Ich-Form, dass ich sage, guck mal, wenn du dies und jenes, wirkt es auf mich so und so. Oder wenn du dies und jenes und wir haben verabredet, das und du hältst es nicht ein und ich weise dich jetzt darauf hin. Und jetzt kann man es ja weiterdenken und sagen, wenn ich jetzt wirklich Führungskraft bin, manchmal gelingt es eben Menschen nicht, dass sie sich wirklich verändern. Und ich zeige immer wieder Grenzen auf. Wir reden immer wieder ineinander, miteinander. Die Veränderung geht entweder zu langsam oder passiert gar nicht. Ja? Und irgendwann muss ich dann sagen, gut, ich gebe dir jetzt 2 mal 3 Monate. Ich zeige dir die Konsequenzen auf. Wenn du nach 6 Monaten dieses und jenes Verhalten, was entweder deine Rolle, deine Verantwortung oder auch dein Verhalten gegenüber anderen betrifft, nicht anpasst, nicht änderst, so wie wir das verabredet haben, so wie es auch unsere Policy ist, so wie wir das hier machen, dann gibt es Konsequenzen. Und eine Konsequenz kann sein, dass wir in dieser Zeit schon überlegen, gemeinsam, ob du nicht auf einer anderen Aufgabe intern besser eingesetzt bist, ob es nicht auch dir mehr Freude macht, dass du eine andere Aufgabe übernimmst. Vielleicht passt die Aufgabe nicht, vielleicht passt auch das Team nicht. Oder wir trennen uns. Und dann reden wir über Trennung, dann reden wir über eine Trennungskultur, die jedes Unternehmen braucht, sodass man sich auch in Frieden trennen kann. Ich weiß, Trennung ist immer ganz schwierig und die meisten Trennungen eigentlich, die ich gesehen habe, verlaufen schmerzhaft. Ich habe selber auch solche Prozesse durchgemacht und weiß, dass das schmerzhaft ist. So, ich weiß aber auch, man hätte manches anders machen können. Und darum geht es mir, dass man auch Trennung, die ja dann kalt wirkt, ne, aber dass der ganze Prozess vorher klar war, dass der Prozess auch allen klar ist, dass sie wissen, wenn dies und jenes eintritt, dann gehen wir in einen Prozess, der kann enden mit einer Trennung. Und ja, dann kommt das ganze Thema der gesetzlichen Frage, der verhaltensbedingten Kündigung. Ich würde gar nicht auf diese Schiene so gehen. Ich würde einfach sagen, wir besprechen das in aller Offenheit und wenn es um Trennung geht, dann geht es um eine Abfindung und das kostet dann ein bisschen Geld. Da einigen wir uns und dann ist gut und jeder geht seiner Wege und man kann sich auch wieder begegnen. Ja, im Wirtschaftsleben begegnet man sich immer zweimal. Es ist also wirklich gut, dass man versucht, solche Dinge so gut wie möglich abzuwickeln. Man kann auch als Teil der gesamten Personalarbeit sagen, wir haben wirklich hier einen ganz klaren Trennungsprozess und wir haben auch Menschen, die dir helfen dabei, einen neuen Job zu suchen. Sodass man wirklich sagen kann, hey, wir haben alles getan, damit du dich hier wohlfühlst. Wir haben alles versucht, damit es dir auch gelingt, dich hineinzufinden in unsere Verabredung. Wir haben oft mit dir geredet und das auch schriftlich festgehalten. Am Ende hat es doch nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Da machen wir keinen Vorwurf draus. Nicht mir selbst als Führungskraft, nicht dir als betroffener Mensch, sondern wir haben es beide versucht, wir haben uns beide bemüht. Und wir haben immer versucht, authentisch und klar, aber empathisch zu bleiben. Und schlussendlich aber ist dann eine Trennung doch besser und zwar für beide besser. Ich weiß, das ist ein bisschen eine Idealisierung dieses Prozesses, aber ich sehe halt in eigentlich allen Unternehmen, die ich gesehen habe, bisher gibt es so einen Prozess nicht. Ich habe ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was ich seit 20 Jahren begleite in Dänemark. Dort gab es das und gibt es das und da wurde das richtig geübt. Und haben wir richtig im Aufsichtsrat miteinander beschlossen, dass die Geschäftsleitung die Aufgabe und die klare Richtung hat, sich von allen Menschen in ihrem Team zu trennen, ja, bei denen irgendwie dauerhaft die Energie nicht gut ist, da wo es nicht fließt, die einfach Energie immer runterziehen. Also auch das Kriterium nicht nur Verhalten, Fehlverhalten, Verantwortung, Nichtverantwortung, sondern auch Energie. Ja, zieht mich jemand oder zieht jemand das Team ständig energetisch runter durch irgendwelche Äußerungen? Das ist total wichtig, auch darauf zu achten. Und das ist ein Kriterium dafür, ob jemand ins Team passt oder nicht. Und ob man sich schlussendlich ja, trennt durch eine Versetzung intern oder durch eine Trennung nach außen hin. Und aber in den meisten Unternehmen und Organisationen, die ich sehe, gibt es sowas nicht. Im Gegenteil, Trennungen, notwendige Trennungen, das kann ein, zwei Jahre dauern, viel geredet, am Schluss trifft man sich vor Gericht wieder, es kostet am Ende auch wahnsinnig viel Geld und es sind unglaubliche Schmerzen, die dann teils ja jahrelang die betroffenen Menschen belasten. Und das passiert leider des Öfteren als einfach gute, klar und empathisch das Konfrontieren üben, den Mutmuskel stärken, das Miteinander absprechen und das auch miteinander im Team üben. So, wenn ich jetzt sage, letztes kleines Bild, dass man das im Team übt und dass man das nicht mehr nur immer der Führungskraft überlässt, dann ist das natürlich ein großer Veränderungsprozess. Der muss auch durch das gesamte Unternehmen getragen werden und Teil einer Organisationsentwicklung sein, dass man sagt, das Feedback, also dieser Mutmuskel, ja, diese Konfrontation, diese kleine positive, warme, aber klare Konfrontation, die man ständig miteinander üben kann, dass die in das Team verlegt wird. Ein anderes Wort dafür ist ja, wir geben uns gegenseitig Feedback, und zwar ständig und jeden Tag. Und dann brauchen wir keine Jahresgespräche mehr, in denen das Feedback angesammelt wurde und durch die Führungskraft vorgetragen wird, sondern das machen wir untereinander und zwar ständig. Und die guten Teams, die akzeptieren Fehlverhalten sowieso dann nicht mehr. Und dann regelt sich das ganz schnell von selbst. Aber das ist ein längerer Organisationsentwicklungsprozess, dass das weg von der Führungskraft hin zum Team kommt. Weil das muss allen auch klar sein, das muss quasi verabredet sein, erlaubt sein, gewollt sein von ganz oben. Sonst funktioniert das nicht. Ja, soweit dieser Podcast Nummer 8 zum Thema klar und empathisch. Wie kann ich klare Grenzen setzen und gleichzeitig empathisch und mitfühlend warm bleiben und nicht in die Kälte gehen und in die Distanz gehen und die Menschen innerlich eigentlich fallen lassen? Ja, also immer wieder diese Wärme, ja, Licht und Wärme in den Innenraum bringen, in den Herzraum und von da aus handeln. Natürlich mit einem klaren Kopf, vorher sich das klar überlegen, aber dann eben mit dem Bewusstsein in den Herzraum gehen und von da aus die Dinge aussprechen und handeln.